Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich, auch in diesem Gottesdienst. Ich werde heute Morgen über Matthäus 3, Vers 13 bis 17 predigen. Da geht es um die Taufe von Jesus am Jordan. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Der aber wollte es ihm wehren und sagte: Ich habe nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir. Doch Jesus antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Als aber Jesus getauft worden war, stieg er alsbald aus dem Wasser, und siehe, die Himmel taten sich auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen in einer Gruppe, wo Sie eine Aufgabe haben und unter den Teilnehmern sitzt einer, der in dieser Aufgabe viel höher qualifiziert ist als Sie, aber Sie müssen die Sache leiten. Wahrscheinlich fühlen Sie sich ein bisschen unwürdig, etwas verlegen. Mir ging das so in einem Hauskreis als Student, wo ein Freund auch war und er konnte viel besser Gitarre spielen als ich. Wenn ich dann Gitarre spielte und er dabei war, war ich immer sehr verlegen. Dachte, warum spielt eigentlich nicht er, dann wäre die Sache richtig. So geht es hier dem Johannes, dem Täufer. Er fühlt sich sozusagen als ein Mann im Vorprogramm dieses kommenden Messias. Er sagt: Um meinen Namen geht es nicht, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das heißt, ich rufe euch zu Gott und nach mir kommt dann einer, um den geht es wirklich. Der tauft euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Der hat eine Wurfschaufel in der Hand, mit der den Weizen in die Scheune sammelt und die Spreu verbrennt. Und ich bin auch nicht mal würdig, ihm einen Sklavendienst zu tun, das heißt, seine Schuhriemen zu öffnen, sozusagen diesen Begrüßungsdienst zu tun. So mächtig ist er. Und diese bedeutende Person, die kommt jetzt zu Johannes und sagt: Von dir möchte ich getauft werden. An der Stelle müssen Sie wissen, dass diese Taufe bei Juden unbekannt war. Bei ihnen wurden die Proselyten getauft. Proselyten waren Heiden, die zum jüdischen Glauben kommen wollten. Und die mussten natürlich getauft werden, um sozusagen ihre ganze Unreinheit abzulegen von ihrem Leben ohne Gott, während die normalen Juden sich in dieser Weise nicht taufen ließen. Insofern war das etwas ganz Neues, dass Johannes jetzt Juden taufte. Das heißt, sie gaben damit zu, dass sie Sünder waren, dass sie auch eine Reinigung brauchen, die von Gott kommt. Und Johannes kann von daher Jesus den Vorwurf machen: Sag mal, eigentlich müsstest du ja mich taufen, denn du bist ohne Sünde und ich mache ja leider auch Fehler. Irgendwie sind die Rollen vertauscht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie auch manchmal schon irgendetwas abgelehnt haben, weil Sie sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, es müsste genau umgedreht sein. Wo irgendetwas Gott Ihnen zumutet oder jemand anders und Sie sagen: Nee, so verstehe ich das nicht. Irgendwie ist die Sache nicht in Ordnung. Ich erinnere mich dran, ich habe früher auch mal einen Jugendkreis geleitet, 11 Jahre, und da gab es gute und schlechte Zeiten in so einem Kreis. Und als der Kreis gerade wieder mal so ganz unten war, wurde ich gebeten, Sprecher zu sein in einem Jugendzentrum in der Klostermühle, eine ganze Woche lang zu Jugendlichen im Sommer. Dachte ich ja, noch unmöglicher könnte das ja kaum sein. Deinem eigenen Jugendkreis geht es schlecht und hier sollst du jetzt zu 100 Jugendlichen sprechen. Ich habe es dann doch getan, weil ich dachte, es war Gottes Auftrag für mich und habe es dann viele Jahre fortgesetzt. Aber ich war erstaunt, dass Gott gerade in diesen Zusammenhängen das tut. Oder ich denke an einen jungen Mann, mit dem ich sprach. Er war ein begabter Student im naturwissenschaftlichen Bereich und sagte mir: Gott hat mir klar gemacht, ich soll mein Studium abbrechen und zu einer Bibelschule gehen. Und er sagte: Ich, weißt du, ich sehe das immer so, wenn man schon was verändern will, dann sollte man erstmal Examen machen und zeigen, das habe ich geschafft, und dann die Sache verändern und sagen, ich fange dann was Neues an. Er war nicht hier aus der Gemeinde. Ich traf ihn dann später wieder, er hatte sein Studium wirklich abgebrochen und eine Bibelschule besucht und war ein ganz begabter und begnadeter Prediger geworden und dachte: Naja, gut, tut mir leid, dass ich meine Prinzipien ihm gesagt habe, aber Gottes Führung sah offensichtlich anders aus. Denken Sie an den Petrus. Als der später von Jesus hörte, nachdem er gesagt hatte, du bist der Messias, hörte, dass dieser Messias leiden würde und sogar ums Leben kommen würde, sagte, nein, also das können wir uns nicht vorstellen, das soll dir nicht passieren, sondern wenn, dann musst du einen guten, verschonten Weg gehen. Und Jesus sagte ihm, weiche von mir, Satan. Das heißt, er hatte nur sein menschliches Denken ausgesprochen und konnte Gottes Plan nicht verstehen. Jesus bleibt bei seiner Meinung, er will getauft werden und sagt, lass uns doch hier alle Gerechtigkeit erfüllen und tun. Da gibt es eine sehr gute Übersetzung von gerecht, wo jemand mal sagte, gerecht heißt, gehe recht. Und er sagte, ich will einfach gerecht gehen, also richtig gehen, wie Gott es möchte. Und wenn ich mich taufen lasse, heißt das, ich bin solidarisch mit Sündern. Auch wenn ich keine Sünde habe, ich stelle mich neben sie und sage, ich gehe auch mit euch weiter. Gut, Jesus wurde dann getauft, wobei Taufe ja damals bedeutete, ganz unter dem Wasser zu verschwinden, in dem Jordan, und wieder aufzutauchen. Jesus wusste, dass die Leute nicht nur eine Taufe mit Wasser brauchten, denn Wasser nimmt Sünde nicht weg. Stellen Sie sich vor, ein Ehemann hat seine Frau betrogen, er kommt dann nach Hause, duscht frisch, nimmt gutes Parfüm und sagt, jetzt ist die Sache erledigt. Oder Hindus, die vor ihrem Tod gerne noch im Ganges baden möchten, weil in diesem heiligen Fluss dann ihre Sünden noch abgewaschen würden und sie insofern bei der nächsten Wiedergeburt vielleicht eine Stufe höher geboren würden. Aber Sünde ist etwas Inneres und wird nicht durch Wasser äußerlich entfernt. Jesus wusste, als er getauft wurde, das ist ein Bild meiner Beerdigung. Ja, die Taufe ist eigentlich ein Bild der Beerdigung, da verschwindet jemand ganz unter der Oberfläche, ist nicht mehr sichtbar, aber dann taucht er trotzdem wieder auf. Das heißt, dieses alte Leben ohne Gott soll gestorben sein und das Neue mit ihm offenbar werden. Jesus wusste, Sünde nimmt nur Blut fort. Und deshalb werde ich, so wie ich mich hier taufen lasse, beerdigt werden für euch. Ich werde mein Blut für euch hergeben und dann wird Gott euch vergeben. Ehe Jesus dann später starb, griff er das Bild der Taufe noch einmal auf. Kurz vor seinem Tod sagte, wie ist mir so bang, dass ich getauft werde, bis diese Taufe vollendet ist. Damit meinte er aber nicht die Taufe, die er hinter sich hatte, sondern seinen Tod. Als er jetzt hier aus dem Wasser steigt, taten sich die Himmel auf. Interessant ist, dass da nicht steht, tat sich der Himmel auf, sondern Plural die Himmel. Das heißt, in der Bibel gibt es immer einen Lufthimmel und dann gibt es einen geistigen Himmel, wenn man so will, wo Gott wohnt. Mehrzahl. Und aus diesem geöffneten Himmel kam wie eine Taube, nicht als Taube, sondern wie eine Taube, der Geist Gottes auf ihn. Und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Also gleich verschiedene Dinge. Wir können das einmal übertragen, auch auf später diese Auferstehung, wo Jesus aus dem Grab herauskam. Dann gab es auch einen geöffneten Himmel, in dem er in der Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern wieder zurückging zu seinem Vater. Und dann kam der Geist nicht auf ihn, sondern auf seine Gemeinde an Pfingsten. Aber Jesus sagte ja, meine Gemeinde ist mein Leib. Insofern kam der Geist doch auch auf ihn. Ja, und die Gemeinschaft mit dem Vater war wieder ganz hergestellt. Interessant ist an der Stelle, dass der Geist auf ihn kommt, obwohl er ja vom Geist erfüllt war von Geburt an. Im Alten Testament gab es verschiedene Opfer, vielleicht haben Sie schon mal gelesen und dann immer als langweilig hoffentlich überschlagen. Nicht hoffentlich, sondern sind nicht dabei hängen geblieben, sondern haben entweder sie überschlagen oder sich dadurch gewühlt. Da gab es auch ein Speisopfer, da wurde zum Beispiel Mehl mit Öl gemengt und dann noch mit Öl übergossen. Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, Jesus, Mehl, ein Bild für eine sündlose Natur. Jesus von Geburt an sozusagen vom Heiligen Geist erfüllt und dann noch einmal, wie hier, von oben her mit ihm versehen. Ein Bild, das im Alten Testament schon da war. In Jesaja heißt es mal Kapitel 11, Vers 2 folgende, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Furcht, der Liebe und vieles mehr, kommen 7 Formulierungen für den Geist. Also auf diesem Messias, wenn er kommt, wird der Geist Gottes besonders ruhen. Und als Jesus später in Nazareth seine erste Antrittspredigt hält, Da zitiert er jetzt nicht Jesaja 11, sondern Jesaja 61. Der Geist Gottes ruht auf mir. Und dann sagt er, das ist heute erfüllt in meiner Person. Das heißt, der Geist ist hier und jetzt fange ich sozusagen hier meinen Dienst an. Die Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier werden zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament kombiniert, die beide von dem Messias reden. Das eine ist Psalm 2, Vers 7. Das ist von diesem Sohn die Rede, diesem geliebten Sohn, der als dieser mächtige Messias in die Welt kommt, vor dem sozusagen die Völker die Macht spüren und auch erschrecken ein Stück weit. Er ist der König. Und in Jesaja 42, Vers 1 ist von dem Knecht Gottes die Rede, der leiden wird für sein Volk und an dem hat Gott wohlgefallen. Ja, also dieser geliebte Sohn, dieser mächtige Messias und dieser Knecht Gottes, an dem er wohlgefallen hat, in einer Person kombiniert, wird hier ausgedrückt von dieser Stimme aus dem Himmel. Jetzt nehme ich mal an, viele von Ihnen haben einen Teil der Weihnachtsgeschichte im Kopf, nicht nur, weil gerade Weihnachten war. Da gab es die Engel, die sprachen zu den Hirten und was sagten die? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, und jetzt kommt es auf die Übersetzung drauf an, an denen Gott wohlgefallen hat oder unter den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt wäre die Frage, hat Gott an ihnen wohlgefallen oder an mir? Gute Frage. Haben Sie noch niemand die Vorfahrt genommen? Haben Sie noch keine unfreundlichen Wörter gebraucht? Sind Sie noch nie zu spät gekommen? Haben Sie keine komischen Gedanken und freuen sich darüber, dass die Leute Sie nicht kennen? Haben Sie noch nie ein Versprechen nicht gehalten? Daran hat Gott kein Wohlgefallen. Das heißt, an Ihrem und meinem Leben hat er kein Wohlgefallen. Aber hier heißt es ja Friede unter den Menschen seines Wohlgefallens. Ich denke, dieses Wohlgefallen Gottes kommt erst mit Jesus in ihr Leben, indem Jesus in ihr Leben kam oder kommen wird, je nachdem, wie ihr Glaube aussieht, hat Gott Wohlgefallen an ihnen, weil er Wohlgefallen an seinen Sohn hat, der jetzt in ihnen lebt. Insofern sind sie dann ein Mensch seines Wohlgefallens und haben diesen Frieden Gottes in ihrem Herzen. Wobei das nicht heißt, dass jemand, der den Frieden Gottes hat, nicht mehr aufgeregt sein kann, keine Angst mehr hätte. Das ist alles möglich, aber dieser Friede Gottes wird sich immer wieder durchsetzen. Ja, interessant, hier ist der Vater am Reden, der Sohn steigt aus dem Wasser, der Geist kommt vom Himmel, also alle drei Personen Gottes sozusagen im Einsatz. Ich weiß nicht, ob Sie schon mit Zeugen Jehovas zu tun hatten, die meisten hatten da schon zu tun. Die glauben ja nur an einen Gott, für sie ist Jesus auch nicht der Sohn Gottes, obwohl sie ihm den Titel Sohn Gottes geben, aber ein Mose war auch ein Sohn Gottes, wenn man so will, aber nicht, sie verstehen das nicht in dem wörtlichen Sinne und sagen, die Trinität, also die Lehre von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Erfindung der Kirche aus dem 3. Jahrhundert. Mit denen kann man über so Stellen sprechen, da ist eine Stimme aus dem Himmel, der Vater, denn er spricht ja von seinem Sohn und der Geist ist hier auch noch. Und das steht hier schon bei Matthäus vor dem 3. Jahrhundert geschrieben. Also kann nicht ganz eine Erfindung der Kirche sein, sondern ist eigentlich schon Realität Gottes. Interessant ist jetzt, hier kommt Jesus ganz alleine zur Taufe. Er kommt aus Nazareth, das liegt etwa 30 Kilometer vom Jordan entfernt. Also sagen wir ein guter Fußmarsch für einen Tag. Ob er sich dort verabschiedet hat bei seinen Eltern, wissen wir nicht. Ob er seinen Kunden gesagt hat, das war die letzte Treppe, die ich hergestellt habe, oder die letzten Fenster für euer Haus, ich ändere jetzt meinen Beruf, wissen wir auch nicht. Er kam ganz alleine, ohne Bodyguard, ohne Prachtkutsche, ohne Pressesprecher, einfach nur er persönlich und wusste, das ist jetzt der Beginn einer wichtigen Rettungsaktion. Wenn Sie heute mal überlegen, welche Rettungsaktionen es heute gibt, ja, denken Sie mal an die Vorbereitung für den Irakkrieg. Wobei man ja da diskutieren kann, ob das eine Rettungsaktion oder eine Ölaktion ist oder was da wirklich dahinter steht, wissen wir oft nicht. Oder an andere Rettungsaktionen in Firmen oder Länder, die gerettet werden sollen. Oder jede bessere Fernsehsendung hat hier irgendwo auch eine Retterfigur eingebaut, damit auch die Zuschauer noch etwas Positives erleben. Was für einen Aufwand es da gibt. Und hier kommt einfach jemand zu Fuß, ganz alleine. aber doch sehr beeindruckend. Offensichtlich hat das Eindruck auf viele der Anwesenden gemacht, sodass sie bei ihm blieben oder diesen Kontakt suchten. Wenn wir jetzt mal einen großen Sprung machen in die Apostelgeschichte 1, dort wurde ein neuer Apostel gewählt, der 12., weil einer ja sich umgebracht hatte, der Judas, wurde ein Ersatzapostel gewählt. Und die Bedingung war, dass er den ganzen Weg Jesu begleitet hat, von der Taufe des Johannes bis zu seiner Auferstehung. Ist also interessant, da gab es Leute, die gleich am Anfang irgendwie mit Jesus dann den Kontakt hielten, von der Taufe des Johannes bis zu seiner Auferstehung ihn begleitet haben. Und von denen wurde dann einer als Apostel gewählt, der Matthias. Großes beginnt bei Gott oft ganz normal. Hier ist ein offener Himmel, ein kleiner Bibelquiz an Sie. Wo gibt es sonst noch einen offenen Himmel in der Bibel? Gut, gibt es mindestens zwei Stellen, die einem einfallen können. Das eine, da gab es einen Jakob, der vor seinem Bruder Esau floh nach Syrien und an einer Stelle in Bethel eine Engelsleiter sah und Gott sprach zu ihm und sagte, er möchte sein Gott sein und ihn segnen und zum Segen setzen. Später gab es einen Mann, der hieß Stephanus. Es war der erste Christ, der für seinen Glauben sein Leben ließ. Und als er gesteinigt wurde und dann im Sterben war, heißt es, er sah den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Ja, warum Gott manchmal so etwas schwierige Wege führt, so wie ein Stephanus, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass einer, der neben ihm stand bei dieser Tötung, Paulus hieß, das heißt damals noch Saulus, und Stephanus betete um Vergebung für seine Mörder. Und dieser Paulus bekam vergeben und wurde dann ein führender Christ, durch den wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Menschen zum Glauben kamen. Das heißt, den einen hat er weggenommen und an seiner Stelle einen anderen hingesetzt, durch den viele Menschen Jesus kennenlernten und viele seine Mitarbeiter wurden. Ja, der nächste Schritt für Jesus war dann, dass er in die Wüste kam zur Versuchung und 40 Tage dort blieb. Im Römerbrief steht mal Kapitel 11, dass Gottes Wege unausdenkbar sind, ebenso auch seine Entscheidung unerforschlich. Wir sehen oft nur den Vordergrund, warum Dinge so laufen, wissen wir nicht. Aber Jesus wusste, ich gehe Gottes Weg und das ist gut. Frage an Sie und mich, was lässt sich mit uns verbinden oder vergleichen? Gut, unsere Taufe geschah meistens als Säugling, wir haben keine Erinnerung, höchstens eine Stammbucheintragung. Insofern haben wir, mancher lässt sich natürlich auch gläubig und erwachsen taufen oder noch einmal taufen, um das zu verdeutlichen. Aber es gibt ja nicht nur eine Wassertaufe, sondern auch eine Geistestaufe. Die Wassertaufe ist wichtig, weil sie ein Befehl Gottes ist. Aber in Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, die Entscheidung über angenommen sein, hängt nicht an der Taufe, sondern am Glauben. Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wichtig ist die Geistestaufe, das heißt, dass Jesus in ihr Herz kommt und damit der Heilige Geist kam. Und damit haben sie auch die notwendige Ausrüstung, um für Gott tätig zu werden und ihm ähnlich zu werden. Das kann nur der Heilige Geist wirken. Wir können uns nicht selber verändern. Wenn Jesus in ihnen lebt, sind sie ein geliebtes Kind Gottes geworden. Ja, der Wochenspruch, welche der Geist Gottes leitet oder treibt, die sind Gottes Kinder, und zwar geliebte Kinder, an denen er dann auch sein Wohlgefallen hat, weil Jesus in ihnen lebt. Und dann können sie Gottes Weg gehen. Mein Einstieg war die Frage, wie fühlen Sie sich, wenn Sie eine Aufgabe haben und jemand dabei ist, der besser qualifiziert ist als Sie? Gibt es nur eine Antwort, sie fühlen sich unwürdig. Und ich denke, Gott gegenüber fühlen wir uns immer unwürdig. Aber da gibt es ein sehr schönes Lied. Das heißt, du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Macht oder Lob. Das heißt, Jesus ist würdig, sie sind unwürdig. Aber Jesus möchte ja sein Leben durch sie hindurch neu entfalten und sie ganz persönlich den Weg Gottes führen. Auch wenn vielleicht in ihrem Leben manche Wege unerforschlich scheinen, wird Gott sie trotzdem zum Ziel begleiten. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du diesen Erlösungsweg gegangen bist. Du wusstest von Anfang an, was diese Taufe bedeutet, dass das deinen Tod bedeutet, aber auch deine Auferstehung und die Erlösung für uns. Darüber loben wir dich. Amen.